Sind die fetten Jahre vorbei für immer? Bewertungen von Startups schmieren ab, aber die VCs haben immer noch viel Geld zu verteilen. Wer kriegt's? Wie und was ist da eigentlich los? Wir sprechen mit André Retterath von Earlybird dazu.
Letztes Jahr, würde ich sagen, haben viele Startups ihre Series A geraced, ohne ein nachhaltig skalierbares Geschäftsmodell zu haben. Und es wird jetzt ganz genau hingeschaut, ob du wirklich Product Market Fit hast.
So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz.
Ganz ehrlich, was ist da eigentlich los? Wir haben in den letzten Wochen richtig viele, richtig schlechte Nachrichten vermeldet. Massenentlassungen bei Gorillas, Unternehmensbewertungen, die abgeschmiert sind, zum Beispiel bei Klarna. Wir haben von Investoren gehört, die uns erzählt haben, Startups rufen bei ihnen an, die wollten vor ein paar Monaten noch 7 Millionen und jetzt sagen sie, oh, gibt uns 500.000, das würde uns schon reichen. Es klingt also alles so, als lief's gerade nicht so richtig. Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch jede Menge News darüber gebracht, dass die VCs neue Funds geclosed haben. Wir hatten zum Beispiel Headline, fast 1 Milliarde in 3 neue Funds stecken. Wir hatten von Project A mit 360 Millionen den größten Fonds der Firmengeschichte und die Heilemann-Brüder haben auch einen neuen VC gestartet. Wir wissen ganz ehrlich nicht, wie das alles zusammenhängt und wie sich da die widersprüchlich scheinenden News ineinander fügen. Und deshalb dachten wir, wir fragen mal bei einem nach, der sich richtig, richtig gut mit solchen Sachen auskennt. Und ich freue mich total, dass André Retterath, Partner bei Earlybird in München, heute bei mir zu Gast ist und das alles erklären wird. Hallo André.
Hi Nina, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich falle einfach direkt mit der Tür ins Haus. Sag doch mal, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt gerade eine schrecklich schlechte Zeit, um im Startup- und VC-Bereich tätig zu sein? Oder ist es eigentlich die beste Zeit? Oder unterscheidet sich das, auf welcher Seite des Schreibtisches man sitzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde erstmal sagen, ich glaube, es ist wieder eine gesunde Zeit, was im Umkehrschluss auch heißt, dass letztes Jahr, insbesondere letztes Jahr, eine sehr ungesunde Zeit war. Ich bin fester Überzeugung, dass gerade sowohl für Unternehmer als auch für Investoren eine sehr, sehr gute Zeit ist, um zu investieren. So viel mal in aller Kürze.
Jetzt mal so Hand aufs Herz, fühlst du so ein bisschen Genugtuung auch, dass sich das jetzt wieder gedreht hat, dieses Machtverhältnis? Weil also es waren verrückte Zeiten davor, dass man sich als Investor quasi bei Startups bewerben musste und pitchen musste, mit rein zu dürfen. Fühlt sich das jetzt besser an und denkt man sich manchmal auch, ha?
Also es sind unterschiedliche Gefühle. Natürlich fühlt sich erstmal jetzt auch schön wieder an, dass du nicht bei jedem Deal, den du dir anschaust und den du spannend findest, dass es schon heißt, wir haben schon 5 Termsheets, ihr müsst morgen entscheiden und dann müssen wir mal gucken, je nachdem, welche Terms ihr zahlt und so weiter und so fort. Das war schon schwierig und ich glaube auch ungesund. Deswegen in der Perspektive ist es schon eine Genugtuung, dass wir wieder in so ein gesundes Mittelmaß reinkommen, wo es hoffentlich nicht zu investor-friendly, aber auch nicht zu founder-friendly wird. Das heißt, ausgeglichene Machtverhältnisse. In dem Hinblick, glaube ich, ist es schon eine Art Genugtuung. Zweite Dimension, ich glaube, es ist aber auch wirklich gut für die Founder, die wirklich sehr ernsthaft daran glauben, ihre Vision umzusetzen und einen Markt zu verändern. Und insbesondere in den letzten Jahren, also ich habe es gesehen auch bei vielen Peers, die, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre in ihrem Job sind und die sich Gedanken gemacht haben, so, was machst du denn in den nächsten Jahren? Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, es war total en vogue zu sagen, ich gründe jetzt mein Unternehmen. Egal, ob du vorher in der Unternehmensberatung, im Investmentbanking, ob du in der Corporate World warst, gefühlt hat in den letzten paar Jahren jeder gesagt, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Und ich glaube nicht, weil die wirklich diesen unternehmerischen Kompass haben und weil die wirklich Vollblutunternehmer sind, sondern weil es einfach der Trend war. So ein bisschen, wir folgen mal der Herde und folgen dem Trend. Und ich glaube, viele sind tatsächlich vom Risikoverhalten auch eher ein Angestellten-Mindset. Und ich bin mir sicher, dass jetzt eine Rezession und auch wirklich ein Markt-Downturn dazu führen wird, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Tourist-Entrepreneurs, den Markt auch wieder verlassen werden. Das heißt, für diejenigen Vollblutunternehmer, die sehr, sehr ernsthaft eine Vision verfolgen und sich auch auf die Fundamentals, also wirklich auf skalierbare und nachhaltige Business Models fokussieren, für die ist das die beste Zeit überhaupt. Und das hat auch die Historie gezeigt, wenn man sich mal anschaut, welche Startups 2001, 2003, 2008, 9, 10 entstanden sind. Das waren in häufigen Fällen wirklich die größten und erfolgreichsten Startups. Und in der Dimension, zweite Dimension, ist es auch eine Genugtuung, weil ich glaube, für diese Unternehmer, die es wirklich ernst meinen, wird jetzt der Markt bereinigt und das ist das perfekte Playing Field, um ein neues Unternehmen zu starten.
Das waren so Google damals 2001 und dann später Airbnb und Uber und so die großen Startups, die in der Rezession entstanden sind, richtig?
Ganz genau. Also zum Beispiel auch ein SpaceX zum Beispiel, glaube ich, 2004 gestartet. Ein WhatsApp ist in der zweiten Krise gestartet. Also da gibt es extrem viele Beispiele von Unternehmen, die in dieser Zeit gestartet sind und extrem erfolgreich wurden.
Dann lass uns doch mal nachvollziehen, was da eigentlich passiert ist.
Ich würde das mal ganz einfach an einem makroökonomischen Modell erklären, weil daraus musst du erstmal den Kontext haben, wie sind wir überhaupt da hingekommen, wo wir letztes Jahr waren. Und dann kannst du daran auch ganz einfach erklären, warum sind wir da jetzt heute, wo wir heute sind. Und zwar hast du eigentlich auf der Supply-Seite, also die Startups, das Angebot. Und das war hier in Europa einigermaßen konstant. Also gibt es unterschiedliche Zahlen drüber. Über die letzten 20 Jahre war das mehr oder weniger konstant, teilweise mit einem leicht ansteigenden Trend. Dann hast du quasi auf der Demand-Seite, der Gegenseite, also auf der Nachfrageseite, das zu investierende Kapital. Und das war in der Vergangenheit, insbesondere hier in Europa, über Phasen hinweg einfach sehr knapp. Das heißt, was wir in der Vergangenheit haben, war ein sogenannter Demand-Side-Constraint-Markt, das heißt ein nachfragelimitierter Markt. Das heißt, die Investoren konnten sich wirklich aussuchen, wo sie investiert haben. Das war erstmal das Szenario, wie es die letzten, sagen wir mal, 25 Jahre hier in Europa war. Dann kamen letztendlich zwei Effekte dazu. Das eine ist globale Niedrigzinspolitik. Das heißt, es wurde extrem viel Geld in die Märkte gespült, was dann auch angelegt werden musste. Das heißt, insbesondere auch in die Private Equity und Venture Capital Anlageklasse kam mehr Geld, was angelegt werden musste, auf globalem Level. Der zweite Effekt ist dann, dass in den USA historisch Startups größer werden konnten, aus gewissen Gründen. Und deswegen die Investoren, auch insbesondere die amerikanischen Investoren, vermehrt nur in USA investiert haben. Das heißt, in den USA war dann dieses Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage über Zeit schon sehr stark Supply-Side-Constraint. Das heißt, es waren verhältnismäßig weniger Unternehmen da im Verhältnis zum Kapital, was investiert werden musste. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Investoren zu anderen attraktiven Opportunitäten schauen. Und so kam es neben der Niedrigzinspolitik dazu, dass die amerikanischen Investoren ein Auge auf Europa geworfen haben. Und das kann man sehr schön daran sehen, wenn man sich anschaut, wer in 2020, 2021 plötzlich in London Offices aufgemacht hat. Da sind das Who's Who der Silicon Valley Venture Capital Szene, also alles von Sequoia, Lightspeed, Bessemer, Coatue & Two. Die sind alle rübergekommen. Und das hat eben dazu geführt, dass du plötzlich auch hier in Europa ein extremes Wachstum auf der Nachfrageseite hattest. Und das hat dazu geführt, dass mit den weiterhin konstanten Startup-Anzahlen ein auch hier dann Supply-Side-Constrainter Markt entstanden ist. Und das hat dazu geführt, was viele als, wir haben einen Wechsel von Investor-Friendly Terms zu Founder-Friendly Terms. Das heißt, die Unternehmer können sich plötzlich aussuchen mit niedrigem Vesting raisen zu extrem attraktiven Terms und so weiter. Das war letztendlich das, was alles in den letzten paar Jahren passiert ist. Das kam einigermaßen explosiv, weil diese beiden Effekte zusammenkamen. Das war erstmal gut fürs europäische Ökosystem, hat aber meiner Meinung nach dazu geführt, dass die Investoren sich plötzlich hier auch sehr viele Gedanken machen mussten, wie sie in kompetitive Deals reinkommen. Und das im Umkehrschluss hat, das schließt sich so der Kreis, dazu geführt, dass aus meiner Perspektive teilweise sehr ungesunde Terms auch schon waren. Also ungesund im Sinne von, die waren zwar sehr positiv für die Unternehmer, aber die waren nicht gesund für die Shareholder im Insgesamten und die Unternehmen im Insgesamten. Und da haben wir jetzt eine Bereinigung gesehen. Das heißt, wenn du jetzt auch da von dem System erstmal auf makroökonomisch dann gehst und schaust, okay, was ist denn jetzt in den letzten paar Monaten passiert, dann hast du letztendlich erstmal wieder das gleiche Modell, nur aus der Startup-Welt einmal hochgezogen, wirklich auf Makroökonomie. Dann hast du da auch auf Supply-Side eben durch Ukraine-Krieg auf der einen Seite, aber auch durch Covid und ein paar andere Effekte eine Supply-Side-Constraint. Und auf der anderen Seite hast du die weiterhin Niedrigzinspolitik. Das heißt, da hast du eine extrem große Nachfrage, was dann zur Hyperinflation geführt hat. So, um jetzt diese Hyperinflation zu bekämpfen, kannst du entweder die Supply-Side lösen. Das heißt, entweder beenden wir den Krieg zeitnah, was aus meiner Perspektive erstmal nicht absehbar ist. Oder du schaffst es, die Covid-related Supply-Side-Constraints hinzubekommen. Und ich glaube, das wird beides nicht passieren. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist aus dem Niedrigzinsniveau quasi den Demand runterzufahren und dann die Zinsen zu erhöhen. Und genau das hat dazu geführt, dass jetzt plötzlich das Kapital erst aus den Public Markets und dann auch schrittweise aus den Private Markets abgezogen wurden und mit diesem Trickle-Down-Effekt dann auch im Startup-Ökosystem in den Wachstumsphasen zuerst, aber dann auch immer weiter Richtung Seed Series A, die Investoren extrem konservativ und vor allem verunsichert wurden.
Aber guck mal, soweit verstehe ich das. Also ich verstehe auch, dass eben die unsicheren Zeiten, allem voran geprägt durch den Krieg in der Ukraine, dafür sorgt, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten sozusagen, dass also nicht mehr so viel Geld unterwegs ist. Aber es scheint ja jede Menge Geld unterwegs zu sein. Wo kommen denn diese ganzen Fund-News her?
Also um das zu erklären, musst du eigentlich erstmal ein bisschen tiefer reingehen, wie werden Venture Capital Funds geraced? Also Venture Capital Funds geraced werden ja nicht an dem Tag, wo das auch announced wird, sondern das sind meistens lange Prozesse, wo du erstmal ein Pre-Marketing hast, dann gehst du wirklich raus und testest erstmal, wie ist das Sentiment überhaupt, dann fängst du an, den Fund zu raisen und du setzt dir normalerweise ein Ziel, das ist das sogenannte Soft Closing, und dann setzt du einen Hard Cap, wo du eben sagst, darüber hinaus wird es auf keinen Fall gehen, weil die Investoren, die LPs, teilweise gewisse Constraints haben, weil sie sagen, ich möchte nicht mehr als X% an dem Fund halten oder ich möchte mindestens X% an dem Fund halten. Das heißt, du gehst dann erstmal raus, Pre-Marketing, du testest das Sentiment und dann gehst du raus ins Marketing des Funds und fängst an, diesen Fund zu raisen. Und bei einigen wenigen Funds ist es so, dass die einen First und Final Close machen. Das heißt, die Prozesse extrem kurz sind. Das ist dann auch wieder, weil extrem viel Demand da ist. Bei den meisten Funds aber, die insbesondere jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten announced wurden, bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch einen First Close gemacht haben und dann jetzt das Final Close announcen. Bei vielen Funds ist es tatsächlich auch so, dass erstmal nur das First Close announced wird und die noch gar nicht am Soft oder am Hard Cap angekommen sind. Das heißt, Bottomline, warum werden die aktuell announced? Das ist häufig noch ein Time-Delay aus Fundraising-Prozessen, die beispielsweise letztes Jahr oder in Q1 noch gestartet bzw. teilweise auch beendet wurden.
Das heißt, es ist also Geld, das schon zugesagt wurde, bevor sich die Krisen so zugespitzt haben.
Ganz genau. Letztendlich sieht man ja auch, also wenn man mit Amerikanern spricht, die sagen auch, hey, November, Dezember, die Krise war schon hier. Also wir haben sie in den Public Markets schon gesehen, insbesondere durch die amerikanischen Crossover-Funds, also die bekannten Hedgefunds, Tiger, Coty und so weiter, hat man auch gesehen einen sogenannten Trickle-Down-Effekt. Das heißt, die haben erstmal so ein Rebalancing, wenn die beispielsweise 50% in Public investieren und 50% in Private. Und plötzlich der Public Market die Position halbiert, dann macht plötzlich der Private automatisch relativ gesehen 3/4 des Portfolios. Das heißt, die sind ja sehr schnell schon sehr konservativ geworden und haben dieses Mindset auch in den Growth-Markt mit reingebracht. Und weil das überwiegend, also hier in Europa gibt es in der Größenordnung sehr wenige Growth-Funds, weil das überwiegend amerikanische Funds sind, war das da schon sehr präsent. Hier in Europa habe ich das Gefühl, dass teilweise die Investoren erst im April, Mai so richtig aufgeschreckt sind und so diesen Knall gehört haben. Aber das war wirklich auf globaler Ebene irgendwie 5-6 Monate Delay dazwischen.
Aber dann müssten es ja tatsächlich eigentlich fantastische Zeiten für Investoren sein, die bereits zugesagtes Geld haben, jetzt in dem Moment, wo die ganzen Bewertungen von Startups abrauschen. Oder gilt das gar nicht für alle Startups? Also welche leiden denn besonders darunter, dass sie jetzt schlechter bewertet werden als noch vor einem halben Jahr?
Zu deiner ersten Frage, ich glaube, es sind gerade wundervolle Zeiten als Investor mit einem vollen Fund. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir jetzt im März erst unseren neuen Early-Stage-Fund mit 350 Millionen announced haben und da jetzt draus investieren können. Zu deiner zweiten Frage, du kannst schon, wenn du dir die Startups auf Business-Model-Ebene anschaust, gewisse Pattern finden. Also von dem makroökonomischen Model erstmal ankommend, wo hat das erstmal einen Impact? Dieses, wir haben jetzt eine Hyperinflation und die Menschen müssen plötzlich jeden Cent mal zusammenhalten, sich über Energie, über die wichtigen Dinge Gedanken machen. Und auf der anderen Seite überlegen, brauche ich jetzt mein Netflix-Abo neben meinem Amazon Prime-Abo und so weiter und so fort. Das heißt, du fängst erstmal an, wegzucutten bei den Nice-to-Have-Themen. Und das siehst du auch sehr gut, wenn du jetzt zum Beispiel die Zahlen irgendwie von Shopify, von Amazon anschaust, wenn du dir auf der anderen Seite jetzt von Netflix schon die Zahlen anschaust, die rechnen damit, dass sie etwa 1% ihrer Nutzer im Quartal jetzt verlieren. Wenn du dir solche Zahlen alle anschaust, dann ist das letztendlich die Folge. Darüber hinaus, wenn du jetzt dir wirklich Startup-spezifisch das mal anschaust und nicht nur auf makroökonomischer Ebene, sondern wirklich mikroökonomisch, auf Startup-spezifischer Ebene, glaube ich, haben die Startups, die aktuell eine extrem hohe Burn haben und die in den letzten Jahren auf Hyper-Growth getrimmt wurden, echt Probleme, wenn die keinen Pfad in die Profitabilität aufzeigen können. Und ich glaube, das siehst du jetzt insbesondere bei solchen Quick-Commerce-Modellen, das siehst du, um da jetzt das Makroökonomische in die Komponente zu bringen, siehst du das bei Unternehmen wie einem Klarna, die natürlich durch das Konsumentenverhalten betroffen sind. Am allerschlimmsten ist es aber in der Schnittstelle, wenn du Companies hast, die eine extrem hohe Burn haben, die es schwierig haben, einfach weil sie Economies of Scale brauchen, in die Profitabilität zu wechseln und gleichzeitig noch im Konsumentenmarkt sind und damit auch noch betroffen sind.
Womit überzeugen dich Startups jetzt in dieser für Startups nicht ganz einfachen Zeit?
Also ich glaube, es ist wichtiger denn je, Unternehmer zu sehen, die mit ihren Ressourcen haushalten können. Das heißt, diese Hyper-Burn-Zeiten, wo auf Teufel komm raus einfach nur Wachstum verfolgt wurde, komplett außen vor gelassen die Unit Economics, ob das in mittel- oder langfristig profitabel wird. Ich glaube, diese Geschäftsmodelle werden aktuell nicht mehr finanziert, beziehungsweise haben extrem schwierige Zeiten, finanziert zu werden. Wonach schauen wir? Wir schauen erstens mal nach Unternehmen, die mit ihren Ressourcen haushalten können. Wir schauen nach Businessmodellen, wo wir innerhalb kürzester Zeit mit möglichst wenigen Ressourcen die nötigen Meilensteine zeigen können für eine Folgefinanzierung. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch in den letzten Jahren viele, ich sag's jetzt mal, Moonshot-Investments gemacht. Also zum Beispiel so ein ESA Aerospace, Lower Orbit Raketen-Startup aus München, ein Marvel Fusion, Kernfusion-Startup. Das sind viele solcher Beispiele, wo wir investiert haben und wo wir wissen, das ist sehr binär. Wenn das funktioniert, dann wird das wirklich gigantisch groß. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber etwas geringer, sage ich mal. Und es braucht viel Kapital, bis dass wir einen kommerziellen Milestone liefern können. Und auf der anderen Seite haben wir eben Startups, wo wir sagen, wir haben ganz klare Milestones, die wir zum Beispiel für eine Seed, für eine Series A liefern müssen. Also Series A hat man zum Beispiel historisch immer gesagt, die müssen irgendwie um 1 Million ARR unterwegs sein. Das heißt, man schaut sich dann auch die unterschiedlichen Conversions im Sales Funnel an und so weiter und so fort. Und genauso wissen wir auch für die Series B, was ist denn die Erwartungshaltung, zum Beispiel auf Customer Acquisition Cost, Payback und so weiter und so fort. Und bei diesen Unternehmen kannst du eigentlich mit der Historie, die sehr gut in die Zukunft weiter forecasten, wenn du dir den Sales Funnel und so weiter anschaust und da einfach so einen Health Check machst auf die ganzen Unit Economics. Und das sind eher die Unternehmen im Vergleich zu den ersteren, den Moonshot-Themen, wo wir heute rein investieren. Das heißt, wir suchen Unternehmen, wo wir bottomline eigentlich das Folgefinanzierungsrisiko minimieren wollen. Und das mit möglichst wenigen Ressourcen.
Müssen Startups auch anders pitchen als vor einem halben Jahr noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich an der Art und Weise, was einen guten Pitch ausmacht, hat sich erstmal nichts geändert. Die Struktur ist das Gleiche. Wir wollen weiterhin sehen, dass die Unternehmer für dieses Thema brennen. Wir wollen verstehen, warum diese Unternehmer, also dieser Founder-Market-Fit, wir schauen uns weiterhin die Daten an. Ich glaube aber, im letzten Jahr war einfach die Toleranz für wie tief möchte der Investor jetzt in dieses Unternehmen reinschauen? Deutlich größer, weil die Investoren eben wussten, ich habe gar nicht die Zeit, so tief jetzt da reinzuschauen. Ansonsten ist der Deal weg. So, und ich glaube, wir kommen jetzt wieder hin, dass Investoren auch tiefer einsteigen möchten in die Unternehmen. Das heißt, ich glaube, Unternehmer sollten vorbereitet sein, deutlich tiefgehendere und granularere Daten zu haben und die auch wirklich schon als Backup mit drin zu haben. Das war im letzten Jahr, wo viele Runden preempted wurden. Also teilweise waren ja zwischen irgendwie dann Seed und Series A oder Series A und Series B irgendwie 4, 5, 6, 7 Monate oder sowas. Und die Unternehmer haben quasi beim laufenden Business mit wenigen Pitches und wenigen Touchpoints mit den Investoren ihre Finanzierungsrunden geraced. Das ist heute anders und das wird auch auf absehbare Zeit, glaube ich, anders bleiben. Das heißt, die Unternehmer sollten schon vorbereitet sein, A, einen strukturierten Prozess zu machen und B, auch für mehr Tiefgang mit den Investoren Zeit und auch Daten zu allokieren.
Was sollten die sich denn beispielsweise für KPIs setzen und dann auch vor den Investoren präsentieren?
Das ist schwierig zu pauschalisieren, um ehrlich zu sein. Also es kommt ganz drauf an, wenn du jetzt ein Consumer-Unternehmen hast, sind es ganz andere Metriken. Da sind es insbesondere dann wirklich Unit Economics, also CM1, CM2, CM3, also Cross-Margin. Bei, sage ich mal, Enterprise-Software-Unternehmen sind es eher die CAC-Payback-Periods, absolute Levels von ARR, das sind ACVs, Account Expansion, Net Dollar Retention. Also da gibt es ein breites Spektrum an Metriken, die je nach Unternehmen wichtig ist. Ein anderes Beispiel, es gibt auch Open-Source-Unternehmen. Bei Open-Source-Unternehmen gibt es mehr oder weniger, je nachdem in welchem Bereich, auch schon Playbooks, wie du diese kommerzialisierst. Das heißt, da schauen wir uns dann insbesondere auch die GitHub-Traction, die Conversion von den Stars zu den Forks, zu den Issues an. Wie ist die Community-Activity? Wie sieht Engagement, Retention aus? Das sind zum Beispiel auch Metriken, die für beispielsweise Produkte, die bei Product Hunt gelauncht werden, wichtig. Also wir haben da ein breites Spektrum und wir bei Earlybird zumindest haben keine harten Metriken, wo wir sagen, die müssen mindestens X in ARR haben und mindestens das und das Wachstum, sondern wir schauen uns das wirklich Case by Case an und wissen dann eben, was die richtigen Werkzeuge sind, um dieses Unternehmen zu evaluieren.
Werbung. Heute haben wir zwischendurch mal einen kleinen Tipp für dich.
Im Herzen Europas, in der weiteren Rhein-Ruhr-Region, entsteht das globale Zentrum der Kreislaufwirtschaft, das Circular Valley. Hier treffen sich Startups aus der ganzen Welt mit ihren Ideen. Und die präsentieren sie am 9. September beim Demo Day. Die jungen Unternehmen erfinden neue Baustoffe, revolutionieren Recycling und machen echte Kreislaufwirtschaft möglich. Mehr zum Demo Day am 9. September findest du auf circular-valley.org.
Jetzt haben wir vor allem über neue Investments gesprochen, noch gar nicht über schon getätigte, denn insofern ist es ja auch vielleicht für Investoren nicht nur die beste Zeit. Gibt es Investments, um die ihr euch jetzt besonders Sorgen macht?
Also du kannst als übergeordneten Trend erstmal, ich glaube, das stimmt für Early Bird genauso wie für alle anderen Funds auch, siehst du einen Trend erstmal weg von Neuinvestments hin zu dem bestehenden Portfolio. Wenn wir uns auch insbesondere, und ich komme gleich auf deine Frage, wenn du dir aber insbesondere jetzt mal den neuen Dealfloor noch, um dabei noch kurz zu bleiben, anschaust, dann hast du eben im letzten Jahr gesehen, dass eigentlich alle Unternehmen aus einem Portfolio in den Markt gegangen sind und wirklich nahezu alle Unternehmen in der Lage waren, von externen Kapitalgebern zu raisen. Ich würde sagen, du hast normalerweise so drei Buckets. Also es gibt den niedrigsten Bucket. Das sind Startups, die hätten weder letztes Jahr geraced, noch werden die dieses Jahr raisen. Das ist, weiß nicht, 10-20%. Und dann hast du irgendwie diesen riesengroßen Middle-Bucket, diesen großen Bauch da in der Mitte. Und das waren Unternehmen, die sind letztes Jahr in den Markt gegangen und die haben letztes Jahr fast alle geraced. Und dann hast du deine Top-Performer, deine, weiß nicht, 15% oder sowas. Die haben letztes Jahr, das waren insbesondere die Unternehmen, die eben viel preempted wurden, wo Investoren sich wirklich drum geschart haben, die auch 10, 15 Termsheets bekommen haben innerhalb kürzester Zeit, wo letztendlich die Founder wirklich in der Macht standen. Die raisen auch heute noch. Also das sehen wir sowohl bei uns im Portfolio als auch bei den Unternehmen, wo wir Neuinvestments machen. Die bekommen weiterhin viele Termsheets. So, was aber mit diesem mittleren Bauch passiert ist, die letztes Jahr noch alle geraced haben, das ist genau das, wo jetzt alle Investoren den Fokus aufs interne Portfolio erstmal legen, weil von denen nur noch der obere Teil aktuell fähig ist, im Markt zu raisen. Und die Frage ist halt, was passiert mit den anderen? Das heißt, der obere Teil, der kann zu dem vorher schon oberen Bucket aufschließen und der Rest, der übrig bleibt, da ist jetzt die Frage, okay, gehören die jetzt zum Lower Bucket, die weder extern noch intern finanziert werden, oder macht es Sinn, da eben Bridge Rounds zu machen? Und das ist tatsächlich der Großteil des Portfolios, wo alle Investoren sich jetzt auch drum kümmern und schauen, okay, müssen wir nochmal einen Bridge Round machen, müssen wir nochmal Runway extenden, was sind eigentlich die Meilensteine, die wir eigentlich nicht im letzten Jahr Markt, sondern dieses Jahr, die wir eigentlich für eine Folgefinanzierung, also eine Series A, eine Series B oder Series C, eigentlich liefern müssen und müssen wir dafür nochmal eine Bridge Round machen. Und da haben wir natürlich auch ein breites Spektrum an Unternehmen und gegeben auch der unterschiedlichen Phasen, haben die auch unterschiedliche Burn Rates. Und da schauen wir natürlich schon ganz genau hin. Wenn wir denen jetzt nochmal als Beispiel eine 6, 9, 12 Monat Extension geben, wie viel Kapital binden wir da und wie stark können wir damit die Likelihood erhöhen, dass die eine Folgefinanzierung raisen? Und so schauen wir letztendlich gerade durchs ganze Portfolio auch immer Case by Case und kannst du auch wirklich nicht pauschalisieren.
Hast du mehr Bedenken, Geld zu investieren als vielleicht noch im letzten Jahr, weil es eben schwieriger ist, die richtigen Picks zu machen?
Nee, ehrlicherweise, ich glaube, wir sind bei Early Bird zumindest immer sehr bedacht und haben sehr, sage ich mal, kontroverse Diskussionen. Und insbesondere bei uns im Team ist es auch so, dass du dich eigentlich ab Associate, spätestens ab Principal Level, dann auch wirklich in einem Bereich spezialisierst. Das heißt, diesen Bereich, wo wir investieren, den kennen wir eigentlich ganz gut. Und da haben wir auch wirklich starke Hypothesen dann schon auf diese Bereiche. Das heißt, daran hat sich erstmal nichts geändert, wie stark unsere Conviction auf gewisse Hypothesen sind. Und wir haben genauso letztes Jahr wie auch dieses Jahr uns natürlich die Frage immer gestellt, schaffen wir das damit am Ende den Return zu bringen, den wir unseren LPs versprochen haben? Und daran hat sich nichts geändert, egal ob der Markt, sage ich mal, eher schwieriger für uns als Investoren war oder für uns als Investoren jetzt leichter, weil in Summe, du bekommst heute, die Terms sind wieder etwas aggressiver. Kannst du eigentlich pauschal sagen, im Verhältnis zum letzten Jahr bekommst du heute für weniger Geld mehr Equity in diesen Companies. Das heißt, summa summarum ist es jetzt als Investor eigentlich genau die richtige Zeit zu investieren.
Dann lass uns mal ganz kurz auf die Startup-Seite schauen. Zwei Cases. Ich bin Gründer, brauche Geld in der Seed-Phase. Ist das jetzt gut rauszugehen und zu raisen? Und was muss ich tun?
Ich glaube, das ist sogar eine sehr gute Phase immer noch. Du hast, um da nochmal anzuschließen, was ich am Anfang mit diesem Modell gesagt habe, da habe ich von den Crossover-Funds gesprochen, die diesen Trickle-Down-Effekt haben. Erstmal aus dem Public Markets wurde das Geld abgezogen, dann aus dem Growth-Bereich. Und das wurde schon mit einem konservativeren Investitionsverhalten aus den Growth Stages kam runter, also von den Pre-IPO-Stages runter in B-Rounds. Da kam schon dieser Trend, aber du kannst dir vorstellen, je früher die Phase, desto weniger war das präsent. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt dir die letzten, sage ich mal, 2 Jahre insbesondere hier in Europa anschaust, wurden extrem viele Seed- oder Early-Stage-fokussierten Fonds geraced. Und diese Fonds haben einen Anlagedruck. Also die können jetzt nicht da irgendwie, weiß nicht, 10 Jahre auf dem Geld rumsitzen, damit das Modell auch funktioniert, haben die einen Anlagedruck. Die können natürlich sagen, wir investieren das jetzt nicht irgendwie in 2 Jahren, sondern in 4 Jahren. Nichtsdestotrotz müssen die investieren. Das sind dann 2 gegenläufige Effekte, wo aus dem Growth-Bereich etwas ein konservativerer Wind herweht und aus dem Early-Bereich trotzdem noch der Anlagedruck ist und du auch viel weniger gewisse Metriken anlegen kannst. Und das führt dazu, dass ja, im Seed-Bereich die Terms auch wieder etwas konservativer geworden sind. Das heißt, du als Unternehmer musst für verhältnismäßig weniger Geld etwas mehr Equity abgeben, aber das hält sich total in Grenzen wegen dem genannten Effekt. Aber es ist trotzdem noch eine gute Zeit. Also wenn du wirklich ein gutes Profil hast, wenn du ein gutes Team hast und hast eine Hypothese für einen attraktiven Markt, dann raisest du heute immer noch genauso auch deine Seed-Runde.
Ein anderer Fall, ich bin Gründer und brauche Geld, um skalieren. Ich will eine Series A machen. In meiner letzten Runde lief das super. Ich hatte mehr Angebote, mehr Geld eingesammelt, als ich brauchte. Wie schaut es jetzt für mich aus und was sollte ich machen?
2 Punkte. Also erstmal Series A, dann kommst du halt in gewisse auch schon kommerzielle Erwartungen rein. Das heißt, das ist das, wo ich eben sagte, auch den Growth-Bereich, da kommt dann schon eher der konservativere Wind her. Das ist genau das, was du dann bei den Series A's auch siehst. Also letztes Jahr, würde ich sagen, haben viele Startups ihre Series A geraced, teilweise sogar ihre Series B Round, ohne einen richtigen Product-Market-Fit und ohne ein nachhaltig skalierbares Geschäftsmodell zu haben. Das ist jetzt schwierig. Das heißt, bei der Series A werden schon noch gewisse Metriken angelegt und es wird ganz genau hingeschaut, ob du wirklich Product Market Fit hast. Das heißt, das ist schon, würde ich sagen, pauschal schwieriger geworden als Unternehmer. 2. Dimension dazu. Du hast gesagt, der letztes Jahr vielleicht zu viel Geld geraced hat. Das führt dazu, im Gegenzug wieder, du hast letztes Jahr mehr Geld geraced, als du eigentlich brauchtest und tendenziell auch auf einer niedrigeren Verwässerung, als es eigentlich angebracht wäre. Weil die Investoren wollten ja reinkommen und wollten dir einen attraktiven Deal bieten. Das führt implizit dazu, dass du eine deutlich höhere Pre- und dann auch eine Post-Money-Valuation hast. Und da musst du erstmal reinwachsen. Das heißt, das haben wir letztes Jahr rauf und runter gepredigt, den Unternehmern, wo wir investiert haben und auch im Portfolio, dass sie nicht vergessen sollen, eine gesunde Equity-Story aufzubauen. Das heißt, dieser kurzfristige Meilenstein, einmal diese gigantische Bewertung zu haben, das ist total temporär und das ist am Ende fürs Ergebnis total egal. Das ist erstmal, das fühlt sich schön an und auf so tollen Stories kann man dann auch Mitarbeiter einstellen und so weiter und so fort. Also das hilft dann auch sehr im Branding. Aber es macht es extrem schwierig, in diese Erwartungen reinzuwachsen. Und jetzt siehst du eben, dass diese Unternehmer teilweise raisen müssen, weil sie intern nicht mehr gebridged werden, teilweise auch nicht mehr gebridged werden können, weil sie so einen hohen Burn haben. Und die stehen jetzt da und haben natürlich Erwartungen, ihre alte Bewertung irgendwie verzwei- oder zu verdreifachen. Und da müssen wir als Investoren sie leider in die Realität zurückholen. Und da wird es auch, bin ich ganz fest überzeugt von, in Zukunft nicht nur Flat Rounds, sondern auch wirklich Down Rounds geben, wo die Bewertung dahin angepasst wird, wo das Unternehmen auch tatsächlich steht.
André, du hast jetzt auch schon in die Zukunft geschaut. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe letzte Woche mit dem Christian Leibold von Headline gesprochen und der sagte, für ihn fühlt sich die Krise eher an wie 2001 als 2008. Also wie was wirklich Schlimmes und Dauerhaftes. 2001 hast du wahrscheinlich noch nicht aktiv miterlebt, aber trotzdem, was ist dein Gefühl? Sind die fetten Jahre da vorbei in der Startup-Szene oder ist das ein eher kurzfristiger Dip?
Tatsächlich, also 2001 habe ich miterlebt, aber natürlich nicht als Investor. Da bin ich auch sehr froh und das habe ich damals auch bei meiner Wahl des VCs, weil ich glaube sehr fest daran, dass VC wirklich ein Apprenticeship-Business ist. Also das musst du wie in einer Ausbildung auch lernen. Habe ich mir einen VC ausgesucht, wo wir auch wirklich erfahrene Investoren haben. Und unsere Gründer, die haben Early Bird 1997 gestartet, die haben natürlich auch die unterschiedlichen Krisen sehr, sehr tief miterlebt. und haben auch den VC Winter Post 2000 miterlebt. Und es ist sehr beruhigend, auch deren Insights zu diesen Zeiten gehabt zu haben. Auch letztes Jahr in diesem Markt, wo jeder gesagt hat, hey, das wird irgendwann wieder runterkommen. Wir müssen in diesen Märkten hier weiterhin auch versuchen, die Terms so zu investieren, dass das für unseren Fund Sinn macht und nicht auf Teufel komm raus bei jedem Deal mit dabei sein. Und auf der anderen Seite jetzt auch genau zu wissen, okay, jetzt ist die Zeit zu investieren, weil historisch auch da die guten Vintages im Venture Capital hergekommen sind. Das heißt, summa summarum, ja, die fetten Jahre sind jetzt erstmal vorbei, weil es wirklich nur ein Upturn war. Aber ich glaube, ein guter Investor gewesen zu sein in den letzten Jahren war verhältnismäßig einfach. Aber jetzt in den nächsten Jahren ein guter Investor zu sein, wird schwieriger werden, weil nicht alles nach oben geht mit dem Markt. Und ich glaube, jetzt wirst du auch wieder sehen, wer die guten, wer wirklich die nachhaltig gut performenden Venture Capital Fonds sind.
Das heißt, es wird nicht nur eine Marktbereinigung bei den Startups geben, sondern auch bei den Investoren?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich mir einen Markt anschaue, die Anzahl der Venture Capital Fonds, da gibt es auch unterschiedliche Studien, dann siehst du schon, dass das hier in Europa sehr stark gewachsen ist, insbesondere post 2015. In den letzten Jahren gab es dann unterschiedliche Subtrends mit Micro-VC-Funds, Single-GP-Funds und so weiter und so fort. Also das Feld ist einfach sehr erwachsen geworden. Aber viele dieser Fonds wurden tatsächlich auf einer ehemaligen Success-Story von den unterschiedlichen General Partnern geraced. Das heißt, entweder ehemalige Unternehmer, die ihr Unternehmen erfolgreich verkauft haben, angefangen haben, Angel-Investments zu machen und jetzt die ersten Fonds geraced haben, die haben das alles sehr, sehr stark auf einer Story geraced. Und darauf kannst du auch noch, nachdem du den ersten Fonds in 2-3 Jahren deployed hast, auch den zweiten Fonds nochmal raisen. Darauf wirst du aber mit ganz großer Sicherheit nicht mehr den dritten Fonds raisen, weil da wollen die Investoren allerspätestens wirklich Zahlen sehen. Und Zahlen nicht nur auf Papier, wir haben hier ein IRR, sondern dann wird auch schrittweise DPI, also wirklich Distributions, relevant. Also wie viel Geld hast du wirklich zurückgebracht? Und ich gehe fest davon aus, dass in den letzten Jahren viele Funds, die neu gestartet wurden, super Papier-Returns hatten, nenne ich es jetzt mal. Die werden aber große Schwierigkeit haben, insbesondere mit den eben genannten Downrounds, die auch kommen werden, die wirklich zu materialisieren, am Ende zum Exit zu bringen und wieder Geld an ihre LPs zurückbringen. Und da, glaube ich, schaut man dann schon wieder auf die konstant performenden Venture Capital Fonds, die eben gezeigt haben, über Jahre, Jahrzehnte, dass sie wirklich konstante Performance liefern und auch Geld wieder zurückbringen können.
Wie meinst du das mit dem Business Angel? Das ist ja auch ein Thema, das erst in den letzten Jahren hier in Deutschland so zugenommen hat. Die hatten ja auch Spaß daran zu investieren, wenn sich das immer so gelohnt hat. Jetzt lohnt sich's nicht mehr. Meinst du, da werden auch weniger Leute sich beteiligen?
Da würde ich erstmal widersprechen. Also ich glaube, es lohnt sich weiterhin. Ich glaube, natürlich sind das nicht professionelle Investoren, die damit ihr täglich Brot verdienen. Und ich glaube, viele sind natürlich von der makroökonomischen Lage erstmal verschreckt, verunsichert und halten sich deswegen etwas zurück, was, glaube ich, nicht gut fürs Ökosystem ist, weil ich glaube, es hat dem Ökosystem sehr gut getan, dass in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren auch ehemalige Unternehmer, erfolgreiche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen angefangen haben, als Angel in Startups zu investieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das auch so bleibt. Wir sehen aber auch jetzt schon, dass die Ersten etwas verängstigt sind und sich zurückhalten. Und was jetzt noch viel wichtiger wird, ist wirklich Signaling, weil du hast eben gewisse Investoren, wo du auch siehst, die haben einfach eine Erfahrung, die haben weiterhin Conviction, die wissen schon auch, was sie machen. Und du siehst, dass Angels sich jetzt noch viel stärker da dranhängen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass auch die Angel-Aktivitäten weiterhin so hoch bleiben und wir involvieren auch aktiv Angels in alle unsere Investments rein. Und ich glaube tatsächlich, dass sowohl für VCs als auch für Angels die Zeiten jetzt super werden, um Investments zu machen.
Weil die alten Börsenweisheiten alle gelten, dass man in die Bärenmärkte reingeht und buy when there's blood on the streets und solche Sachen. Das stimmt alles. Jetzt ist die Zeit zu investieren und die letzten Jahre waren die Zeit zu gewinnen.
Ja, total. Ich glaube, man kann über Warren Buffett sagen, was man möchte, aber ich glaube, die alten Investmentweisheiten, die haben sich bewährt und wir glauben auch ganz fest, dass jetzt die perfekte Zeit ist. Deswegen sind wir extrem froh, jetzt auch frische Funds zu haben und jetzt in dieser Zeit auch zu investieren, weil wir glauben, dass erstens mal wirklich die Unternehmer, die es richtig ernst meinen, bereit sind, jetzt in der Krise große Unternehmen zu bauen und zweitens mal die kompetitive Landscape auch für diese Unternehmer besser ist. Das heißt, alle Grundvoraussetzungen sind perfekt auf der Unternehmerseite. Und zweitens mal, durch dieses einigermaßen wieder eingeschwungene Angebot-Nachfrage-Verhältnis haben wir als Investoren jetzt eben die Möglichkeit, auch zu attraktiven Terms wieder Investments zu machen, wo am Ende dann auch die Mathematik aufgeht, damit wir wirklich Top-Decile, Top-Quartile-Performance liefern können.
André, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du, wie ich finde, auch ein bisschen Mut gemacht hast. Es geht also nicht alles den Bach runter, auch wenn die fetten Jahre vielleicht vorbei sind. Es kommen die nächsten guten dann vielleicht auch.
Ja, vielen Dank dir. Ja, ich bin total positiv. Also ich glaube, jetzt ist sowohl als Unternehmer als auch Investor die beste Zeit wirklich, um zusammenzukommen und große Unternehmen aufzubauen.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
In guten wie in schlechten Zeiten, es lohnt sich für Startups und Gründerinnen auf jeden Fall immer bei uns dran zu bleiben und auf gründerszene.de zu verfolgen, wie die Märkte sich weiterentwickeln. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nina Annika Klotz und bis zum nächsten Mal.